Es ist Donnerstag, der 1. Januar 2026. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Das ist jetzt unsere erste Folge im neuen Jahr. Deshalb wollen wir den Blick mal weiten auf das, was uns bevorsteht. Also das, was Herr Mölling eigentlich immer so ein bisschen kritisch sieht, nämlich einen ganz intensiven Blick in die Glaskugel. Was erwartet uns in diesem Jahr sicherheitspolitisch? Und für diese große Frage bin ich zusammengeschaltet, wie immer an dieser Stelle, mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Und mit meinem Kollegen Steffen Gassel, der Co-Host dieses Podcasts ist, aber normalerweise moderieren wir ja im Wechsel. Heute gibt's uns im Doppelpack. Einen schönen guten Morgen in die Runde.
Hallo. Hallo, guten Morgen. Frohes neues Jahr.
Danke, ebenso. Herr Mölling, wir kommen aus einem extrem schwierigen Jahr. Wie gefährlich wird denn 2026?
Also wahrscheinlich nicht weniger gefährlich. Ich glaube, man darf schon sagen, dass wenn man jetzt von 2022 bis heute guckt, dass wir schon auch eine Beschleunigung sehen. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum Herr Gassel jetzt auch noch mit dabei ist, weil wir haben ja 2022 quasi das Zentrum Ukraine-Konflikt gehabt oder Krieg in der Ukraine gehabt. Dann kam 2023, 2024 Nahost mit dazu und das sind ja alles Krisen, die weitergehen. Dazu kommen andere Entwicklungen, die sehr viel langfristiger sind, ein Thema China und so, die uns nicht loslassen werden, die eher so strukturelle Faktoren sind, die aber immer stärker miteinander interagieren. Und deswegen würde ich eher annehmen, dass 2026 mindestens bewegter wird, deswegen wahrscheinlich auch zumindest risikoreicher. Auch deswegen risikoreich, weil man einfach gar nicht alles vorhersehen kann, es sei denn, man hat unsere coole Glaskugel.
Herr Mölling, dann nehmen wir doch einfach mal diese Glaskugel oder Sie nehmen Ihre und lassen Sie uns vielleicht mal nach einigen Schauplätzen etwas genauer gucken, was 2026 wohl zu erwarten ist. Ukraine. Müssen wir uns darauf einstellen, dass Putin den Krieg gewinnt oder müssen wir eher damit rechnen, dass es nicht passiert, dass dieser Abnutzungskrieg weitergeht, so wie wir den jetzt ja leider schon seit demnächst 4 Jahren kennen? Und was bedeutet das dann für den Rest Europas?
Ja, also ich denke, es macht Sinn, vor die Klammer zu ziehen, also bevor wir sozusagen über die Ukraine zu sprechen, auch über, nicht nur über die Risiken zu sprechen, das ist so ein bisschen das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, sondern auch über die Optionen oder Chancen in dem Zusammenhang, weil sonst tut man immer so, als ob man da gar nichts dran ändern könnte oder nur im Risikomanagement ist. Also ich glaube, für die Ukraine gibt es mehrere Szenarien. Das eine ist in der Tat, dass es so weitergeht, erstmal wie bisher. Und alle so immer kurz vorm Zusammenklappen sind. Ne? Sowohl die Ukraine an der Front, auch die Frage, wie lange hält die Bevölkerung noch durch. Aber in Russland die Situation ja, ich will nicht sagen, nicht anders ist, aber auch nicht besser wird. Und die Chance, Option liegt halt da drinne, dass in dieser Phase, in der die Amerikaner sich sicherlich nicht aktiver zeigen werden, die Europäer es geschafft haben, 2026 irgendwann die Frozen Assets der Russen einzusetzen für die Ukraine, um sie finanziell zu stabilisieren. Und dass es einem gelingt, zumindest begrenzt, die Ukraine in die Lage zu versetzen, Richtung Ende 2026 begrenzte, erfolgreiche Offensivoperationen wieder durchzuführen. Das heißt also auch die Möglichkeit, den jetzigen Abnutzungskrieg wieder tatsächlich in einen Bewegungskrieg zu verändern und damit für die Ukraine auch auf der einen Seite eine Hoffnungsdimension zu haben und auch eine Erfolgsdimension tatsächlich zu haben, dass sich etwas bewegt und damit natürlich auch eine direkte Wirkung auf Moskau auszubringen, militärisch und finanziell zu signalisieren, seid euch nicht zu sicher. Denn das ist, glaube ich, das Einzige, was Moskau tatsächlich an den Verhandlungstisch bringt, wenn wir jetzt auf 2025, 2024 zurückgucken. Immer dann, wenn es heiß wurde, dann hat Putin den Hörer in die Hand genommen und hat dann in Washington angerufen, weil er Angst haben musste, dass ihm die Fälle tatsächlich davon schwimmen.
Und wenn Russland, so wie Sie das jetzt beschreiben, möglicherweise unter stärkeren Druck gerät, was bedeutet das dann für diese hybride Kriegsführung, die wir ja auch immer wieder sozusagen in Resteuropa erlebt haben, schon müssen wir uns da auf mehr einstellen?
Ja, ich glaube, also 2026 werden wir sehen, dass die hybriden Angriffe tatsächlich zunehmen. Das ist jetzt mittlerweile schon so ein fast verbranntes Schlagwort geworden. Ne? Also mehr Sabotage, auch mehr Einflussnahme auf die Politik in Deutschland und in Europa. Immer sehr gestaffelt nach der Analyse, nach der russischen Analyse, wo sind eigentlich die Schwachpunkte? Wir haben mehrere Landtagswahlen. Das heißt, die Russen werden versuchen, die AfD soweit es geht, nach vorne zu bringen, um damit auch Sperrminoritäten im Bundesrat zu erzeugen. Ne, und damit uns im Grunde genommen von innen zu stoppen. Das ist, glaube ich, also wenn ich im Kreml sitzen würde und für die Planung zuständig wäre, wäre das ziemlich banal und offensichtlich, dass man das versucht, die innenpolitischen Kräfte bei den Gegnern im Grunde genommen zu stärken, die derzeitige Regierung dann destabilisieren. Das wird auf allen Ebenen funktionieren. Das ist dann nicht nur Drohnen, sondern das ist was weiß ich was, auch ein LKW, der umkippt, ein Bahngleis oder eine Bahnweiche, die auf einmal sehr viel länger dauert, weil Softwarefehler oder aber gesprengt worden oder sowas in die Richtung. Und das dann gerade im Rhein-Main-Gebiet bei Bayer und BASF, ne, wo wichtige kritische Infrastruktur ist. Alles das ist relativ offensichtliches, einfaches Ziel. Ich glaube, die einzige Frage ist, was fällt den Russen noch Schlaues, Neues ein, worauf wir jetzt noch nicht eingestellt sind und wo unsere Glaskugel noch ein bisschen dünn ist. Aber ja, das wird passieren und in anderen Ländern werden ganz andere Dinge passieren. Und das Interessante wird sein, schaffen wir es, diese Punkte miteinander zu verbinden und das System dahinter zu erkennen und das auch öffentlich so sichtbar zu machen, dass die Menschen eine Möglichkeit haben, mitzukommen.
Sie haben es gerade erwähnt, wir erleben es ja auch in den Nachbarländern, zum Beispiel dieser Brandanschlag auf ein Einkaufszentrum in Polen, der wird ja auch von den dortigen Geheimdiensten Russland zugeordnet als eine mutmaßliche Wegwerfagentenaktion.
Genau, das stimmt und das zeigt, dass die Bereitschaft Russlands, ja sozusagen Krieg unterhalb der Schießkriegsschwelle zu führen, die ist jetzt schon da, die wird auch genutzt und es dauert gleichzeitig in unserem Rechtsstaatssystem sehr lange, diese Aktionen dann zuzuordnen. Ne? Also wenn wir denken auch an Leipzig, da war der Verdacht relativ früh da und es war einfach plausibel, dass das ein Anschlag des russischen Geheimdienstes ist und das hat dann ganz lange gedauert, bis es soweit war, dass auch die deutschen Geheimdienste sagten, ja, das sind die Russen gewesen.
Erinnern Sie uns nochmal genau, welches Ereignis in Leipzig Sie meinen?
Es hat die in Leipzig auf dem Flughafen ja eine DHL-Maschine gegeben, in der Sprengstoff geparkt worden ist, also angebracht worden ist.
Wir drehen den Globus mal schnell ein bisschen auf die andere Seite und gucken nach Taiwan. Da steht ja seit geraumer Zeit sozusagen das Szenario im Raum, dass China irgendwann militärisch interveniert und Taiwan sozusagen zurück in seinen Herrschaftsbereich mit Gewalt befördert. Bisher sozusagen stand Taiwan unter dem Schutz sozusagen oder dem Schutzversprechen der Amerikaner. Das steht umso mehr in Frage, je mehr man den Eindruck bekommen kann, dass Xi gegenüber Trump am längeren Hebel sitzt. Die beiden steuern auf ein großes Gipfeltreffen im April zu. Was ist da zu erwarten, Herr Melling?
Ja, ich glaube, das Gipfeltreffen ist halt nur so ein netter Event, an dem man sich festhalten kann, an dem vielleicht sogar Trump sich festhält, weil ihm das wichtig ist und er daraus Bilder bekommt. Aber im Hintergrund läuft ja sozusagen eine strukturelle Verschiebung. Die Chinesen sind militärisch immer stärker geworden, in einigen Bereichen mittlerweile sogar stärker als die USA. Das heißt, die Möglichkeiten für China steigen. Die USA wiederum wenden sich viel stärker weg, auch aus dem Pazifik. Und es ist nicht klar, wie soll man sagen, ob diese Wende so erratisch ist, wie Trump ist. Also dass man dann doch sagt, naja, das ist keine so schlaue Idee, da alles auch an militärischer Macht zurückzuziehen, aber auch an wirtschaftlicher Macht zurückzuziehen, an Unterstützung der Staaten in Asien, weil man damit natürlich im Grunde genommen die Schotten aufmacht für andere und den Raum lässt für andere, die das einfach nehmen werden. Ich glaube, da muss man sich ein sehr großes Bild im Grunde genommen nehmen. Das, was die Amerikaner auch in ihrer nationalen Sicherheitsstrategie 2025 ausgedrückt haben, ist sowas wie eine, wie soll man sagen, wie eine Monroe-Doktrin. Ne? Monroe hieß damals, wir konzentrieren uns im Grunde genommen auf einen sehr kleinen Bereich der Welt. Wir wollen kein Weltpolizist sein, die Amerikaner haben sich überdehnt und dieses Gefühl haben die Amerikaner, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt. Das gilt nicht nur für die Trump-Administration, sondern es war schon vorher da, dass man sagen musste, auch bei den Demokraten, wir haben zu viel auf dem Zettel und das kriegen wir so nicht mehr gestemmt. Und jetzt kommt die quasi die starke Pendelbewegung weg von all dem, der Rückzug, auch quasi wirklich physisch und der Machtmittel, die man hat, auf die, wie Amerikaner sagen, auf die westliche Hemisphäre. Und in diese Lücke werden alle anderen reinstoßen, bis auf die Europäer wahrscheinlich. Und in der Folge dessen erst wird die Frage Taiwan, glaube ich, relevant. Ne? Und die Frage, worauf können sich die Taiwanesen verlassen und welche Bedingungen stellen die Amerikaner für weiteren Schutz? Und ist die Tatsache, dass der Schutz immer stärker an politische Bedingungen geknüpft wird, sei das Geld, Wohlverhalten, irgendwas anderes, unterminiert das alleine schon das Schutzversprechen. Und da würde ich sagen, das ist die große Gefahr, die Trump nicht versteht, dass Sicherheitspolitik eben im Kern Sicherheit und Erwartungssicherheit ist. Und nicht ein Dealmaking im Sinne von, ich lasse den anderen mal im Unklaren darüber, was tatsächlich hier rauskommen könnte, damit ich für mich das meiste dabei raushole. Weil das bedeutet im Grunde genommen, dass sie an die Auszahlung dessen, was sie da eingesetzt haben, viel schneller rankommen. Also da sind sie nicht mehr in der Prävention, da sind sie in der Teil nur noch im Management drin. Und das trifft für Taiwan zu, das trifft aber im Grunde genommen auch für Europa zu, aus Sicht der USA.
Drittes Schlaglicht, was wir noch werfen wollen, ist auf den Nahen Osten. Die Frage, die im Raum steht, ist ja, droht ein zweiter Krieg zwischen Iran und Israel? Nach dem 12-Tage-Krieg im Juli vergangenen Jahres ist ja unklar, wie groß die Schäden an Irans Atomprogramm tatsächlich sind. Auch weil Donald Trump sagt, das sei komplett zerstört. Interessanterweise konzentriert sich Israel aber inzwischen bei seinem sozusagen öffentlichen Messaging gar nicht mehr aufs Atomprogramm, sondern auf das ballistische Raketenprogramm des Irans als Hauptbedrohung in gewisser Weise. Tatsächlich bauen die Iraner das ja offenbar mit Unterstützung auch aus China schon wieder aus. Wie gefährlich schätzen Sie die Lage da ein, Herr Mölling?
Naja, ich stehe da ein bisschen im Urwald. Also wenn ich jetzt in meine Glaskugel gucke, würde ich sagen, es ist völlig klar, dass die Israelis sich darauf konzentrieren. Denn erstens sind die ballistischen Raketen das wesentliche Verbringungsmittel für Nuklearwaffen. Also ne, es sind keine Freifallbomben, sondern es sind dann Raketen. Und es ist ein bisschen unstrittiger, als einen weiteren Schlag zu planen gegen das iranische Atomwaffenprogramm. Das heißt nicht, dass die Israelis das nicht im Hintergrund planen, glaube ich. Ne? Aber ich glaube, da ist mein Eindruck, da lohnt es sich, auf die Innenpolitik in Israel zu gucken und die Frage, was glaubt Netanyahu, was ist für den größeren Teil seiner Bevölkerung verdaubar, weil er natürlich im Amt bleiben will. Ich glaube, was wir gerade sehen, ist so ein bisschen auch eine Bewegung weg von den großen Kriegstrommeln in Tel Aviv und im Rest des Landes, dass man versucht, wie soll man sagen, naja, mal einen Gang runterzuschalten, weil man merkt, man kann das nicht unendlich hochjatzen, dieses Thema Krieg. Sonst ist man nachher in einem totalen Krieg drin, ne? Und das glauben die Leute dann irgendwann nicht mehr, weil auch keine Steigerungsmöglichkeit dann irgendwann mehr da ist. Ne? Aber ich sehe die Möglichkeit, dass man eine Zustimmung zu einem weiteren begrenzten Schlag gegen eben ein Raketenprogramm bekommt. Sehr viel einfacher als einen weiteren Schlag gegen das Atomwaffenprogramm. Zumindest nicht öffentlich so aufgebaut, wie wir es 2025 erlebt haben.
Wenn wir jetzt nochmal eine Ebene höher gehen, wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass einer dieser Konflikte, die ja momentan noch sich regional begrenzen lassen, derart eskalieren könnte, dass es in einen Krieg zwischen den Großmächten mündet, der dann eventuell auch nuklear ausgetragen wird?
Also ich glaube, das einzige nukleare Risiko, das wir haben zum jetzigen Zeitpunkt, ist Russland. Also das ist das Einzige und das würde ich auch jetzt trotzdem nicht irgendwie bei 50-50 oder so ansetzen, sondern da müssen wir, glaube ich, auch ganz cool bleiben und nochmal zurück in die letzten Jahre und die Argumentation der letzten Jahre gehen und gucken, sind die noch valide. Die Argumentation war immer, selbst wenn Putin sozusagen nuklear irre wird und da auf den Knopf drückt, kann er das nicht alleine. Und es gibt... Er ist auch nicht alleine im Sinne von, er kann sich auch nicht alleine an der Macht halten. Und es gibt Menschen, die eine Hoffnung haben, dass es mit oder ohne Putin weitergeht. Und die werden ihm möglicherweise dann in den Arm fallen und sagen, nee, sorry, aber auf den Knopf drücken wir hier halt einfach nicht. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Zu so einer Situation kann es, glaube ich, kommen, wenn sich die Situation in der Ukraine für Russland verschlechtert. Das muss man mit einkalkulieren. Aber ich glaube nicht, dass Selbst wenn die Russen zurückgedrängt werden oder aber, das ist eine andere Möglichkeit, die wir noch nicht besprochen haben, Russland quasi zerfällt, weil der ökonomische Druck so groß wird, dass man dieses Land nicht mehr zusammenhalten kann, dann wird es nicht dazu führen, dass es einen großen Krieg gibt, sondern es wird einen Zerfall des Russischen Reichs geben und jeder wird sich versuchen, seinen Teil zu holen. Also die Chinesen werden versuchen, die Kontrolle über Ostrussland zu bekommen. Und da, wo es knallen wird, ist wahrscheinlich der Kaukasus. Das ist quasi seit jeher ein Pulverfass, wo man dann nicht sagen kann, weil es so neuralgisch ist, wie weit nimmt das andere Teile in der Region noch mit? Wie weit reicht das bis in Richtung Iran rein? Das ist ja quasi alles Nachbarschaft, wenn Sie so wollen. Aber das ist aus meiner Sicht das quasi das spannendste und interessanteste Szenario. Wenn man jetzt Richtung 2026 guckt, gibt es, glaube ich, zwei oder drei große Szenarien. Das eine ist, man schafft es, so viel Druck auf Russland auszuüben, dass die politische Elite Putin nicht mehr halten kann. Und es einen geordneten Wandel gibt. Die andere Variante ist, es gibt einen ungeordneten Wandel. Das wäre tatsächlich dann Zerfall der Machtstrukturen, der Gewaltstrukturen in Russland. Das andere ist ein schrittweiser Zerfall der Europäischen Union. Also das genaue Gegenteil von dem. Ne? Und damit auch für uns in Deutschland eine dramatische Situation, weil der Rechtsrahmen und der politische Rahmen Europäische Union für uns als Bundesrepublik Deutschland konstitutiv gewesen ist, ne? Weil es immer die Frage beantwortet hat, wo steht Deutschland denn eigentlich in Europa? Eine Frage, die, wenn man sie nicht beantwortet, in den letzten Jahrhunderten zu Kriegen geführt hat. Das droht im Zweifelsfalle auch, dass der Zerfall der Europäischen Union auch durch die inneren Kräfte, ne, Ungarn, Slowakei, Tschechien jetzt, dass der möglicherweise vorangetrieben wird. Was in Frankreich passiert, ist, glaube ich, das andere. Und der dritte große Faktor der Unsicherheit sind die USA in dem Zusammenhang. Ne? Wie viel Vakuum lassen die und wie viel Druck üben die im Grunde genommen auf die unterschiedlichen Player, sei es China, Russland, aber auch Europa im Grunde genommen aus.
Ich würde gerne nochmal umgekehrt fragen. Wir haben jetzt ja sehr viel Besorgniserregendes, auch sehr differenziert, schon gut erklärt bekommen von Ihnen. Aber vielleicht mal der Versuch, noch etwas Zuversicht in das Gespräch heute zu bringen, Herr Mölling. Was gibt Ihnen zu Beginn dieses Jahres vielleicht auch ein bisschen Zuversicht und Hoffnung? Es stehen ja unter anderem wichtige Wahlen an im April in Ungarn, wo das politische Überleben von Premierminister Viktor Orban ja verhandelt wird, der sich in den letzten Jahren zu so einer Art Systemsprenger in Europa ja entwickelt hat, und für uns womöglich sogar noch wichtiger die Midterm-Wahlen im November in den USA, die Trump-Präsidentschaft ja entscheidend schwächen können. Spielen wir die Szenarien doch mal durch. Wie könnten die Wahlausgänge dort Europas Zukunft verändern, beeinflussen?
Ja, also in Ungarn ist die eine Möglichkeit, die einfachste Möglichkeit, die Opposition gewinnt und Orban ist weg vorm Fenster. Dann ist das aber noch nicht, wie soll man sagen, noch nicht das Paradies, das dann entsteht, weil Orban natürlich in der Zeit seiner Regentschaft ganz viele seiner Leute in Schlüsselpositionen gebracht hat. Also das System funktioniert über politische Loyalität und nicht über Effizienz. Das heißt, der dann regierende Ministerpräsident hat erstmal die Aufgabe, quasi sein System, wenn Sie so wollen, zu säubern und erstmal wieder funktionsfähig zu machen. Und das ist eine große Aufgabe für die Europäische Union, die Kommission, aber auch für Deutschland, weil das heißt ganz banal Verwaltungsneuaufbau. Ne? Sie müssen eine effiziente Verwaltung haben und sicher sein, dass sie nicht politisch korrumpiert ist. Und da ist es natürlich eine Möglichkeit, die Ressourcen, die Ungarn zu einem erheblichen Teil aus der Europäischen Union bekommt, als ein Druckmittel einzusetzen, auch als ein Lockmittel einzusetzen, ne? Und nicht sofort alle Schotten aufzumachen und zu sagen, hier habt ihr das Geld, macht mal, sondern eine politische Konditionalität, so wie die Europäische Union das auch vorsieht, einzusetzen, um damit auch Erfolge einer neuen Regierung in Ungarn sichtbar zu machen. Das ist ja, glaube ich, das, was man will. Man will Erfolg haben. Man will das auch belohnen können und damit haben sie im Grunde genommen eine Karotte, die ein möglicher neuer ungarischer Ministerpräsident weiterreichen kann an sein System mit dem Versprechen, es wird besser werden. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, Orban ändert kurzfristig das Wahlsystem, das kann er, hat die absolute Mehrheit. Und das, was da jetzt da ist, das verpufft einfach. Auch deswegen, weil es keine große ungarische oder keine stabile ungarische Zivilgesellschaft gibt, die so aktiv ist, dass sie dann auf die Straßen geht, landesweit und protestieren würde. In Budapest wäre das sicherlich der Fall. Da haben sie, das ist quasi die Hochburg der Opposition. Aber das ist auch die einzige Metropole und das einzige große städtische Umfeld, das sie eigentlich in Ungarn haben. Ansonsten haben sie eben keine landesweite Großorganisation. Es gibt zum Beispiel auch keine Fußballvereine oder Schützenvereine, wenn der Staat das nicht organisiert. Und das muss man, glaube ich, im Hinterkopf behalten. Das heißt, es kann auch sein, dass der Orban einfach sagt, ich räume das Thema hier ab. Ich will nämlich an der Macht bleiben. Und ich kriege auch große Unterstützung, wenn es um Geld geht, sowohl aus Russland als auch aus China. Denn die Chinesen haben sich da natürlich schon großartig eingekauft, auch in die Produktion von Elektroautomobilen und anderen Dingen. Da muss man sagen, da ist Ungarn sozusagen schon lange, da sind die Toren und Türen, wie auch immer man es nennt, offen für die Einflussnahme durch andere Akteure und eben nicht nur durch Russland, sondern vor allem durch China. Mhm.
Und umgekehrt die Midterm Elections in den USA. Es gibt ja Menschen, unter anderem unser Kollege Mark Etzold, die schon mit allerlei triftigen Gründen sagen, letztlich ist der Abstieg von Donald Trump oder der Anfang des Endes dieser Methode Trump jetzt schon sichtbar und wird es nur noch zusehends werden. Könnten diese Midterm-Wahlen im November so ein entscheidender Wendepunkt werden?
Könnten sie werden? Wenn Trump der Ansicht ist, er muss sich an die Regeln halten. So, und damit ist, glaube ich, weil alle jetzt schon sagen, naja, der macht er aber nicht, schon das andere Szenario da, nämlich, dass man ab heute, ab 1.1.2026 losrennt und versucht, die Verhältnisse im Land so stark umzudrehen, was sozusagen die Rechtsnormen angeht, was auch die Kontrolle über das Land angeht, dass man sogar einen Wahlmisserfolg, ein Verlieren der Wahl dadurch kompensiert, dass man dann Kriegsrecht ausruft und im Grunde genommen die Kontrolle über die größeren Metropolen dann tatsächlich einnimmt. Das scheint einem jetzt total unsinnig zu sein, aber wir sehen, dass in den USA zwar der Widerstand gegen Trump wächst, die Demokraten sich aber noch nicht gut organisiert haben. Das heißt, ja, es mag sein, dass Trump abgewählt wird, aber ob man dann aktiven Widerstand leistet, da bin ich mir noch nicht so wahnsinnig sicher. Ich glaube, man muss es als ein Szenario mit einkalkulieren, dass nicht Trump, sondern vor allem die MAGA-Bewegung und die Strategen hinter Trump, die haben ein längerfristiges Ziel, die haben eine Vision, was sie erreichen wollen. Und ich glaube, sie lassen sich nicht von einem System, das sie selber als verrottet bezeichnen würden, aufhalten, weil sie glauben, dass das, was sie machen, richtig ist. Und im Zweifelsfalle ist das ein zweiter Staatsstreich. Also warum sollte nicht ein weiteres Mal ein Sturm nicht aufs Kapitol, sondern auf dann die Landesregierung, warum sollte das nicht stattfinden?
Unterm Strich, wenn Sie wetten müssten, glauben Sie, dass am Europa am Ende dieses neuen Jahres sicherer und stabiler dasteht als im vergangenen? Also klingt momentan jetzt nach dem, was Sie auch nochmal anschaulich geschildert haben, auf welche Szenarien wir uns einstellen müssen, klingt es eher nach dem Gegenteil.
Also stabiler definitiv nicht. Wir sind in einer riesen Transformationsphase, die wird die nächsten Jahre anhalten. Wir werden auch bei uns innenpolitisch große Veränderungen sehen. Also die Transformation der Parteienwelt wird weitergehen. Das heißt nicht, dass das sozusagen am Ende alles rechts und rechtsradikal wird, aber es ist ein Teil der Transformation, die jetzt einfach stattfindet. Gleichzeitig, also es bleibt instabil, es kann aber sicherer werden. Das gehört ja auch mit so einer Transformation dazu. Ne? Also die Instabilität, wenn man so will, der Ablehnung von militärischen Mitteln, das ist ja auch ein positiver Teil, oder ich würde es als positiv sagen, dass wir da eine Transformation gerade erleben. Das ist aber auch noch nicht stabil. So, also das kann, ich glaube, wir werden sicherer werden können. Aber wir werden keine Sicherheit haben, dass das die nächsten, dann 2027, 2028, 2029, das neue Normal sein wird. Darauf sind wir erst in die Richtung unterwegs. Der Hoffnungsschimmer, nicht nur ein Schimmer, das ist zu wenig. Ich habe große Hoffnung in Deutschland und in die Leute hier, in die Menschen, im Grunde genommen aber auch in die kollektive Fähigkeit der deutschen Wirtschaft, weil dieses Land, auch wenn zurzeit vieles bei uns nicht super läuft, wir so ein großes Reservoir an guten und intelligenten Menschen haben, an Kreativität haben, dass in solchen Krisenphasen nach vorne kommen kann. Das ist das, was man dann allgemein als Resilienz bezeichnet. Ich glaube, dass die Widerstandsfähigkeit dieses Landes und in anderen Teilen Europas, die ist enorm groß. Die Frage ist, ob Politik in der Lage ist, das sehr konstruktiv zu steuern oder ob man das irgendwann kopflos, weil man es nicht gesteuert hat, das Ganze kopflos und dann dezentral passiert, hat auch Vor- und Nachteile. Aber das ist das, was mich hoffnungsvoll stimmt. Ich glaube nicht, dass die Menschen in diesem Land einfach sozusagen das Schicksal, wenn es ganz dramatisch wird, irgendwelchen schrägen Leuten in Berlin überlassen werden.
Herr Mölling, drei kurze Fragen mit der Bitte um eine möglichst kurze Antwort zum Schluss, quasi sozusagen als Kickoff 2026. Nummer eins, wer wird dieses Jahr wichtig, auf wen die oder den, die meisten vielleicht noch gar nicht so sehr auf dem Zettel haben, sollten wir achten?
Ja, das kommen die ganzen schwierigen Fragen. Ich hätte gesagt, gucken Sie auf Friedrich Merz und wie er sozusagen in seinem zweiten Jahr, nachdem eben nicht mehr alles neu ist, wie er sich jetzt sozusagen bewährt, nachdem ja auch der Lack immer ab ist. Ne? Das ist, glaube ich, die interessante Frage. Also kann der Merz sich neu erfinden? Nicht, weil der Merz der Merz ist oder ich den besonders liebe, sondern weil Deutschland zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht nur das Zünglein an der Waage ist, sondern das größte Pfund, das größte Gewicht auf dieser Waage ist. Zumindest was Europa angeht.
Zweite Frage, welches Buch sollten wir denn lesen, um auf dieses neue Jahr optimal vorbereitet zu sein, sicherheitspolitisch?
Das eine, das ich noch nicht geschrieben habe. nee, ich glaube, also fairerweise muss man sagen, die richtige Antwort ist, das eine Buch, das die ganze Welt erklärt, sorry to say so und schade für alle Verlage, das gibt es nicht. Sondern es ist tatsächlich die Kunst, Informationen souverän verarbeiten zu können für alle Menschen. Also das Buch lesen alleine reicht nicht mehr, sondern die Frage, welche Information ist sicher und warum kriege ich diese Information eigentlich? Was ist der Algorithmus dahinter? Das ist, glaube ich, viel wichtiger als das einzelne Buch, das wir schreiben. Denn kommen wir nochmal zurück. Die Desinformationswelle, die läuft ja im Grunde genommen schon. Und das heißt also auch, Bücher sind Teil von Desinformation. Das muss man so akzeptieren. Man kann sogar sagen, was der Mölling schreibt, ist auch Desinformation. Fein. Aber die Fähigkeit jedes Einzelnen souverän sortieren zu können, was ist wahr und was ist falsch. Und damit ein gutes Lagebild für sich und für seine eigenen politischen Entscheidungen treffen zu können, ist für mich in Anführungsstrichen konfliktentscheidend.
Aber so leicht lasse ich Sie jetzt noch nicht raus. Welches Buch hat Sie denn, wenn wir von der Metaebene mal wieder weggehen, welches Buch hat Sie denn zuletzt inspiriert, was Sie uns ans Herz legen wollen würden?
Ich lese keine Bücher mehr ganz. Das ist jetzt sozusagen die traurige Wahrheit. Ich nehme Bücher, gucke rein, suche mir raus, was ich brauche. Das ist aber die klassische Antwort eines Wissenschaftlers, weil am Ende des Tages leben wir davon, cool zu sein und Dinge zu wissen. Das ist unsere Lizenz, überhaupt sprechen zu können. Und das machen wir, indem wir sehr selektiv oder sehr gezielt aus Büchern Dinge raussuchen. Ich bin leider kein Mensch mehr, der Romane lesen kann. Die sind mir viel zu lang. Und ich frage nach 5 Seiten so, sorry, wo ist denn jetzt hier der Kern der ganzen Sache? Und wo ist eigentlich die Betriebsanleitung für dieses Lesen? Und wo ist sozusagen die Zusammenfassung? Weil ich habe gar keine Zeit.
Dritte Frage im Blog. Welches Land, auf das wir sonst vielleicht zu wenig achten bisher, wird 2026 wichtig?
Ich glaube, wir achten falsch auf Frankreich und Italien. Und was wir komplett streichen, weil das irgendwie so, das ist so typisch deutsch, ist, wir vergessen die Entwicklung in Afrika komplett. Ja, der gesamte Kontinent, der ja sich im Grunde mindestens in 3 oder 4 unterschiedliche Regionen teilt, das haben wir von unserer Landkarte gestrichen. Nicht wegen des Konflikts in der Ukraine, sondern weil wir es insgesamt für Deutschland, jetzt brutale Verallgemeinerung, für Deutschland endet Europa an den Alpen. Das heißt, alles, was Italien ist, Griechenland ist, das vergessen wir und auch sozusagen die, wie man militärisch schon sagt, die Gegenküste, alles, was Nordafrika ist, Das haben wir sowas von gar nicht auf dem Schirm, obwohl da halt auch eine positive Entwicklung sein kann. Ich meine, da ist im Grunde Innovationspotenzial, weil viele junge Menschen dort sind. Und das blenden wir hier komplett aus.
Dann werden wir uns doch Mühe geben, das im Verlauf des neuen Jahres auch hier im Podcast ab und an mal genauer in den Blick zu nehmen, was dort los ist. Für heute bedanke ich mich sehr herzlich, auch im Namen von meiner Co-Gastgeberin Miriam Holstein. Das war eine Sonderfolge von Die Lage International zum Start von 2026. All unseren Hörerinnen und Hörern rufen wir hiermit ein herzliches Prosit Neujahr zu und versprechen an dieser Stelle, egal was kommt, wir beide, Miriam Holstein und ich, sind auch 2026 an Ihrer Seite und werden uns immer donnerstags mit Herrn Mörling hier auf RTL Plus oder wo immer sonst Sie gerne Ihre Podcasts hören, zusammenschalten, um die aktuelle Lage zu analysieren. Starten Sie gut ins neue Jahr und bis zur nächsten Woche.
Tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.